Deutschlandfunk Interview.
Wolfgang Kubicki für die FDP im Bundestag, auch im Bundestagspräsidium, langjähriger Abgeordneter in Schleswig-Holstein, aber auch in Berlin. Guten Morgen, Herr Kubicki.
Guten Morgen, Herr Zweide.
Herr Kubicki, mit diesen Transparenzregeln gibt es dann künftig noch den Abgeordneten Wolfgang Kubicki?
Selbstverständlich. Ich bin ein vehementer Anhänger der Transparenz. Weil ich schon glaube, dass die Bevölkerung, aber auch andere wissen sollten, was Abgeordnete, wenn sie denn neben ihrer Abgeordnetentätigkeit auch noch beruflich tätig sind, an Einkünften haben, solange das nicht die Grundlage ist für Neiddebatten oder für den Versuch, den Kollegen oder die Kollegin moralisch in den Senkel zu stellen. Ich will vielleicht vorher schon mal sagen, wer glaubt, dass mit den neuen Regeln kriminelle Handlungen, die auch Abgeordnete begehen können, unterbunden werden können, der ist sehr naiv. Also auch Herr Nüßlein oder Herr Hartmann oder andere, die ja das alles verdeckt gemacht haben und die Sachen nicht offen angegeben haben, wären mit den neuen Transparenzregeln nicht zu identifizieren gewesen.
Naja, dann wäre ja die Frage, was sagen Sie, wie müssten Regeln aussehen, damit so etwas möglicherweise nicht passiert? Da muss man sagen, musst du deine Steuererklärung vorlegen, sei es öffentlich, sei es möglicherweise in anderer Form, zumindest solange man steuerehrlich ist, geht dann da schon einiges draus hervor. Oder geht der Vorschlag auch fehl jetzt?
Also das wäre eine sehr interessante Idee, die ich auch schon mal ventiliert habe im Schleswig-Holsteinischen Landtag mit meinem Kollegen Stegner, der dazu allerdings nicht bereit war. Ich habe gesagt, Herr Stegner, wenn Sie Ihre Steuerbescheide, nicht die Erklärung, Ihre Steuerbescheide veröffentlichen, mache ich das bei mir auch. Dann wollen wir beide mal sehen, wer mir jetzt zum Gemeinwohl beiträgt. Ich bin sicher, ich zahle deutlich mehr Steuern als Sie und Sie müssen sich darüber freuen, wenn ich jetzt als Strafverteidiger Umsatz mache, denn mit diesem Geld, was dann der Staat mehr einnimmt, kann auch mehr Soziales geleistet werden. Also er war damals nicht bereit, seinen Steuerbescheid zu veröffentlichen. Ich will jetzt auch gar nicht weiter problematisieren, aber in Schweden beispielsweise ist das so. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, finde ich.
Ja, wir Deutschen sind an der Stelle sehr, sehr, sehr verklemmt. Wenn Sie jetzt bereit wären, das offenzulegen, kann ich Sie das nicht fragen. Woher kommt diese Kultur?
Ja, weil wir in aller Regel ja Neiddebatten führen. Man sagt dann auf einmal, wie kann jemand, der Abgeordneter ist und eigentlich die überwiegende Zeit das Abgeordnetenmandat wahrnehmen muss. Sie kann ja nebenbei noch 200 oder 300.000 Euro verdienen. Das ist bei einem Anwalt ganz leicht. Wenn der Streitwert sehr hoch ist bei einer Sache, beispielsweise bei 30 Millionen oder mehr, dann können Sie sich gar nicht dagegen wehren, nach der gesetzlichen Regelung auch entsprechend hohe Gebühren abzurechnen. Aber noch einmal, es muss immer...
Wir müssen Sie aber jetzt nicht bedauern, oder?
Nein, der Kollege Gauweiler beispielsweise, wenn der Herrn Kirch vertritt, wo es um Milliarden geht, dann wird er gezwungenermaßen von Gesetzeswegen eine hohe Honorarrechnung stellen müssen. Das Problem dabei ist immer, dass wir glauben, dass hohe Honorare oder hohe Nebenverdienste beim Landwirt oder bei jemandem, der Unternehmen hat, dass das gleichbedeutend sei mit Unfairness gegenüber anderen, die dieses eben nicht haben. Ich will dazu nur sagen, der Gesetzgeber, der Verfassungsgesetzgeber hat als Idealvorstellung nicht den Abgeordneten, der aus dem öffentlichen Dienst kommt, über sein Studium abgebrochen hat, sondern eigentlich sollen alle Teile der Gesellschaft, darunter auch Selbstständige, Handwerker, Landwirte, Ärzte, Unternehmer im Parlament vertreten sein und ihren Sachverstand einbringen. Und das bedingt eben, wenn sie Unternehmer sind oder Landwirt sind, dass sie auch nebenbei noch tätig sein müssen, aber eben nur nebenbei, nicht hauptsächlich, damit sie ihr Unternehmen aufrechterhalten können. Denn niemand garantiert ihnen, dass sie nach 4 Jahren wiedergewählt werden.
Da waren jetzt mehrere Aspekte drin. Frage Hauptjob, Nebenjob. Sie sagen auch klar, das Parlament ist mein Hauptjob?
Ja, das ist zeitlich schon nachzuweisen. Ich musste meine anwaltliche Tätigkeit deutlich einschränken im Rahmen meiner parlamentarischen Tätigkeit, was ich selbst eigentlich bedauere von der Einkommenssituation her. Aber an sich ist das der Sinn der Veranstaltung. Und ich empfehle allen, die in dieser Debatte teilnehmen, doch nochmal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2007 nachzulesen. Da ist exakt aufgeführt, dass der Mittelpunkt der Tätigkeit das Abgeordnetenmandat ist, aber dass nebenbei Tätigkeiten nicht nur zulässig, sondern auch gewünscht sind. Auch hier muss man differenzieren. Kommt jemand aus seinem Beruf, aus einem Unternehmen in das Parlament, dann kann man ihm nicht verwehren, auch weiterhin tätig zu sein, weil ja beispielsweise bei mir in der Anwaltskanzlei ich auch Mitarbeiter habe, die ich nicht entlassen kann, weil ich ins Abgeordnetenhaus eingezogen bin, ins Parlament, sondern die auch weiter ihren Job erhalten müssen. Ist jemand im Parlament und gründet eine Beratungsfirma, wäre ich schon sehr skeptisch, ob das mit der Intention des Verfassungsgesetzgebers überhaupt in Übereinstimmung steht.
Jetzt haben Sie gerade den Namen Gauweiler genannt, den habe ich natürlich auch auf dem Zettel. Also das kleine Rechenbeispiel, wenn jetzt unterstellen wir, dass die Kollegen der Süddeutschen da richtig recherchiert haben, und das unterstelle ich denen, zumindest den Kollegen, die da recherchiert haben, wenn der wirklich 1,5 Millionen pro Jahr als Beratungstätigkeit mit Herrn von Fink abgerechnet hat. So, wenn ich mal unterstelle, der hat 100 Tage für Herrn von Finck gearbeitet, dann hat er vielleicht noch einen Hauptjob im Parlament, dann hat er einen Tagessatz von 15.000. Wenn er schon 200 Tage für Herrn von Finck gearbeitet hätte, hätte er immer noch einen Tagessatz von 7.500 und dann wäre sozusagen Haupt- und Nebenjob nicht mehr in der richtigen Relation. Das ist ja was anderes als das Gutachten und als der Streitwert bei Kirch, den Sie gerade angesprochen haben. Wenn diese Beratungstätigkeit so stattgefunden hat, wie das hier aufgelistet ist, dann sagen Sie No-Go? So habe ich Sie gerade verstanden.
Also zunächst einmal...
Sie kennen den Sachverhalt nicht, das werden Sie jetzt...
Ich könnte dem Kollegen Gauweiler alles erdenklich Gute, was Honorierung angeht, aber es gibt tatsächlich Dauerberatungsmandate beispielsweise von Anwälten oder großen Anwaltskanzleien mit großen Unternehmen, die erreichen diese Größenordnung auch beileibe, ohne dass jetzt im Einzelfall immer eine sehr intensive zeitliche Beratung stattfindet. Also in Ihrem Kopf haben Sie ja die Frage... Wenn jemand berät, dann ist es entscheidend, dass er 10 Tage daran gesessen hat. Manchmal reicht eine brillante Idee und die wird auch entsprechend honoriert. Also
euer Ehren jetzt mit...
Ich finde es sehr schön, dass er in dieser Größenordnung verdient hat, aber das ist nicht üblich, sagen wir mal so.
Aber Sie haben auch vorhin gesagt, genau bei Beratungstätigkeit ist es schon wieder was anderes. In einem Strafprozess gibt es klare Regeln, die gibt es bei Notaren, die gibt es auch in Ihrer Berufsgruppe. Aber wenn jetzt die reine Beratungstätigkeit dasteht, ist dann nicht die Gefahr groß, dass dann auch Dinge passieren, ja, die zumindest zweifelhaft sind, weil man fragen kann, bei der Summe Geld, ich will nicht sagen, dass man gekauft wird, aber dass zumindest der Boden, das Eis wird da sehr dünn. Sehe ich das richtig?
Naja, zunächst müsste ich fragen, wozu er gekauft werden könnte. Ich wüsste jetzt nicht, was sein Mandant oder die Gruppe, die er da vertreten hat, im Gesetzgebungsverfahren für positive Auswirkungen hätte, wenn Herr Gauweiler als Anwalt sie berät. Herr Gauweiler ist ein herausragend guter Anwalt, wie man in verschiedenen Prozessen sehen kann, die unter anderem gewonnen hat, auch vom Bundesverfassungsgericht. Also insofern hat die Qualität einer Person oder einer anwaltlichen Leistung auch was damit zu tun, wie er honoriert wird. Und noch einmal, ich will diese Einzelfälle gar nicht hinterfragen. Es würde mir ausreichen, wenn Herr Gauweiler, der nicht mehr im Parlament sitzt, aber in der Phase seiner Parlamentszugehörigkeit dies auch öffentlich gemacht hätte, dann hätte mir das gereicht, weil darüber er mit seinen eigenen Parteifreunden diskutieren müsste, mit seinen Wählerinnen und Wählern. Denn noch einmal, es entscheiden ja nicht wir, sondern im Zweifel entscheiden die Wählerinnen und Wähler darüber, ob sie das akzeptieren oder nicht. Ich bin jetzt 30 Jahre im Parlament und übe seit 30 Jahren und darüber hinaus meine Berufstätigkeit aus. Es hat nie jemanden gestört in Schleswig-Holstein. Und es hat auch niemanden gestört bisher, mich bei meinen Aktivitäten zu unterstützen. Und es hat auch noch nie eine Beschwerde darüber gegeben, dass ich meine parlamentarische Tätigkeit unzureichend ausübe.
Dabei ist auch jetzt muss ja mal zwischengehen, es hat bei Ihnen auch mal Konflikte gegeben. Irgendwann sind Sie mal als Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein, ich glaube es war 1993, zurückgetreten, weil es einen möglichen Interessenkonflikt gegeben hat, den Sie nachher vom Bundesgerichtshof gewonnen haben. Ich sage das bewusst vorweg. Aber auch ja,
Sie können die Schönberg-Affäre schon ansprechen. Das war kein Interessenkonflikt, weil es keine überlappenden Interessen gab, sondern es war die Möglichkeit, genau mit der Frage, wie kann ein Anwaltsbüro für eine anwaltliche Leistung 800.000 D-Mark abrechnen, wo der Ministerpräsident eines Landes nur 180.000 D-Mark damals verdient. Das war genau dieser Punkt der Neiddebatte, den sie irgendwann nicht mehr beherrschen. Das war auch der Grund dafür, warum ich mich entschieden habe, mich ausschließlich auf Strafverteidigung zu konzentrieren. Denn damit steht die Gefahr gar nicht, dass wenn sie eine normale anwaltliche und auch akzeptierte Leistung erbringen, sie anschließend denunziert werden kann, um im politischen Meinungskampf gegen sie verwendet werden zu können. Wie gesagt, das muss aber jeder mit sich selbst ausmachen. Auch jeder Unternehmer steht in dem Risiko, jeder Besitzer eines Ladens, dass er politisch tätig wird, diese Tätigkeit dazu führt, dass man mit öffentlicher Diskussion Kunden von ihm abhält und er damit wirtschaftliche Einbußen erleidet. Also, aber das muss jeder Abgeordnete, der sich dafür aufstellen lässt und wählen lässt, mit sich selbst entscheiden und im Zweifel auch aushalten.
Ja, aber stopp, mit sich selbst entscheiden oder eben dann klar der Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen und dann noch en Detail.
Ja, ich habe nichts dagegen, dass Rechenschaft abgelegt wird. Noch einmal, ich habe nur etwas dagegen, dass diese Rechenschaft ja nicht eingefordert wird von einigen, um Transparenz herzustellen, sondern um sie als Waffe im politischen Meinungskampf zu gebrauchen. Das ist was anderes. Ich bin sehr dafür, dass noch einmal, dass alles offen transparent dargelegt wird. Was ich nicht kann, ist, ich kann meine Mandanten nicht nennen. Das würde rechtlich sogar eine Straftat darstellen. Aber ich kann auf jeden Fall erklären, was ich in meiner anwaltlichen Tätigkeit in welchem Umfang verdiene. Um das mal auch ein bisschen zu persiflieren. Ich bin gestern von der Süddeutschen Zeitung gefragt worden, von einem Redakteur, welche Branchen ich denn vertrete. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich als Strafverteidiger erkläre, und habe ich gesagt, ich vertrete Unschuldige. Wie soll ich das jeweils einschätzen? Also ich frage doch meinen Mandanten nicht, woher er kommt, wenn er von der Staatsanwaltschaft belästigt worden ist oder von der Steuerfahndung, sondern ich versuche im Rahmen des Organs der Rechtspflege, die Anwälte hier sind, dessen Rechte zu wahren in einem regulierten Prozess.
Aber dass bei Anwälten dann natürlich ein besonderer Interessenkonflikt entstehen kann, das gestehen Sie zu. Und deshalb meine Frage an Sie, wenn das dann vielleicht nicht öffentlich passieren kann, gibt es auch sowas wie Ehrenkommissionen? Also ich weiß, in Nordrhein-Westfalen gab es mal Probleme, da hat der Ministerpräsident Wolfgang Clement damals eine Minister-Ehrenkommission gemacht und da musste jeder wirklich alles en Detail auf den Tisch legen vor dieser Kommission. Können Sie sich sowas vorstellen, auch im Bund, wenn es denn aus diesen genannten Gründen nicht nach außen öffentlich werden kann?
Also ich kann mir vorstellen, darum ist es ist interessant, was die Große Koalition da vorgelegt hat. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das eine Debatte ja auch noch hinzubekommen, dass bei Zweifelsfällen, also öffentliche Zweifel dastehen, das Bundestagspräsidium oder Beauftragte des Deutschen Bundestages dann mit dem oder der Abgeordneten reden können, um den Sachverhalt aufzuklären. Aber wie gesagt, nur mit dem Ziel, um den Sachverhalt aufzuklären und Zweifelsfragen ordentlich zu beantworten, aber noch einmal nicht, um damit eine Grundlage im politischen Meinungskampf zu schaffen. Also ich finde das mal sehr lustig, wenn Sozialdemokraten, denen teilweise verboten wird, ihren Beruf nebenbei noch auszuüben, wenn die immer wieder erklären, es kann nicht sein, dass jemand neben seinem Abgeordnetenmandat auch noch so tätig ist, dass er auch noch Geld verdient damit. Es ist so und es ist auch so gewollt von der Verfassung. Es ist nicht so, dass das rechtwidrig wäre, im Gegenteil. Ich halte auch sehr viel davon. Ich finde es immer sehr lustig, wenn ich im Sommer höre, dass Kolleginnen und Kollegen von mir ein Betriebspraktikum machen, weil sie vom normalen Leben relativ weit entfernt sind. Und ich sage mal wieder, ich gehe in meine Kanzlei, da erlebe ich dann das tägliche Leben. Ich muss also ein solches Praktikum nicht absolvieren.
Das war die Stimme von Wolfgang Kubicki von der FDP zu einem Thema, wo wir heute nicht zum letzten Mal drüber geredet haben. Herr Kubicki, danke heute Morgen.
Ich danke Ihnen auch.